beginnt zu zweit. Die Gesprächsreihe des Blogs verbietet das Bauen.
Ja, und diesmal ein Gespräch mit dem Schriftsteller Jan Brandt. Hallo.
Hallo.
Und ich selbst bin Daniel Fuhrhopp. Und wir sprechen insbesondere aus Anlass des Buches, ja, der Bücher, ja, wie soll man es sagen, des Doppelbuches, Ein Haus auf dem Land, eine Wohnung in der Stadt. Und aus diesem Anlass haben wir uns auch schon auf einem Podium sind wir uns begegnet, auch schon, wo wir über die Fragen diskutierten, die damit zu tun haben. Und wie beim Buch selbst mit zwei Covern stellt sich jetzt auch hier die Frage, womit fangen wir denn an? Mit dem Haus auf dem Land oder mit der Wohnung in der Stadt?
Naja, das sollte ja jeder Leser für sich selbst entscheiden. Vielleicht auch, welchen Bezugspunkt er eher hat oder sie, also die Landbewohner, die Stadtbewohner. Und ich lebe natürlich in beiden Welten. Also ich bin in Ostfriesland aufgewachsen und bin nach Berlin gezogen und kenne deswegen sowohl Stadt und Land. Und für mich war es immer so, dass es einen großen Vermittlungsbedarf gibt zwischen diesen beiden Regionen. Also das Landleben bleibt den Städtern oft irgendwie fremd, wenn sie es nicht aus eigener Erfahrung kennen. Das Stadtleben ist für die Landbewohner eher etwas Exotisches, wo sie nicht ganz verstehen, warum die Leute dorthin ziehen. Und deswegen war es mir wichtig, dieses Buch auch von zwei Seiten aus lesbar zu machen und dass man sich in der Mitte annähert.
Das finde ich jetzt sehr überraschend, weil zwar einerseits gut, seit 12 Jahren lebe ich in Oldenburg, das ist dann kein Dorf, aber immerhin eine die Provinz, sage ich jetzt mal so, und war lange in Berlin, also in dem Sinne auch schon Dinge, wo viele Berliner schauen ja so ganz abschätzig und verwundert, dass man außerhalb von Berlin leben kann, aber vielleicht ist es auch ein Verdrängungsprozess, weil sie selber früher woanders gelebt haben und das jetzt nicht mehr wahrhaben wollen. Und als ich das Buch gelesen habe, habe ich jetzt nicht das so in Erinnerung, als ob die sich wirklich getroffen hätten, obwohl ja eigentlich bestimmte Fragen überall auftauchen. Also wenn ich jetzt noch mal ein Beispiel nehme vom Haus auf dem Land, dass nun das alte Haus abgerissen wird und das, mit dem du einen familiären Bezug auch hast. Das ist natürlich etwas, was ja auch ein Thema in der Stadt ist. Also alles wird meistbietend weiter versilbert und das findet man in der Stadt, wo irgendeine Baulücke ist, wo irgendwas nicht so hoch gebaut wurde, wie das Baurecht es erlaubt, genauso wie auf dem Land.
Ja, das stimmt, aber die Mechanismen in der Stadt sind nochmal andere. Also einerseits gibt es einen viel größeren Widerstand gegen Abriss. Ja, da gibt es viel größeren Protest. Und dann gibt es natürlich hier auch Berlin, Frankfurt ist auch ein Beispiel dafür, oder Dresden, ja, politisch gewollten Abriss und politisch gewollten Wiederaufbau. Und das ist auf dem Land, wird das, glaube ich, viel pragmatischer gehandhabt, einfach weil die Bevölkerungsstruktur eine vollkommen andere ist und weil dann doch eher auch die Knappheit der Kommune dann zu rein ökonomischen, pragmatischen Handlungen treibt und viel weniger das Politische im Vordergrund steht.
Vielleicht sind das auch gerade in Städten wie Berlin diese symbolbelasteten Orte, über die dann sehr viel gesprochen wird, während irgendwo im Randbezirk und in Lichterfelde da auch nicht mehr so lange debattiert wird, bis etwas Altes verschwindet.
Ja, das nehme ich sicher an. Also es braucht halt immer Fürsprecher für die jeweiligen Gebäude. Und da sind einfach in der Stadt und in der Innenstadt, die natürlich auch noch viel sichtbarer und augenfälliger sind, gibt es dafür viel mehr als jetzt in den Randbezirken oder auf dem Land. Und in meinem Fall war es natürlich so, ich fühlte mich, was das Haus meines Urgroßvaters anging, ein Hof, der 150 Jahre da im Dorf gestanden hat und der natürlich renovierungsbedürftig war, allein auf weiter Flur. Ich war so der Einzige, der das irgendwie erhalten wollte, auch wenn im Dorf einige Leute gesagt haben, wie schade es ist, wenn das verschwinden würde. Aber das hat dann nicht zu Aktionen geführt unbedingt. Also insofern, als dass ja Gelder locker gemacht worden wären oder dass es irgendwie einen Aufschrei in den Medien gegeben hätte.
Jetzt bist du in dieser Geschichte, im Buch und im wahren Leben, ja in so einer Zwischenstellung, dass du einerseits diese Geschichte real erlebt hast und andererseits darüber als Schriftsteller geschrieben hast und jetzt wieder nach Erscheinen dieses Buches dann rumfährst und in diesem Sinne politisch agierst. Und ja, ich weiß nicht, da stellen sich mir so komische Fragen, sagen wir mal, ist es eigentlich angenehm oder unangenehm, auch wenn natürlich mit Gegen die Welt früher schon da, sagen wir mal, einzelne Dinge aus deinem Leben natürlich reingekommen sind und das weiß man dann als Leser nicht, wie wie viel es denn wohl ist. Hier ist es natürlich viel deutlicher, weil der dokumentarische Charakter ja auch ausgesprochen da ist. Hast du es manchmal bereut, diese Entscheidung, etwas so stark Persönliches dann zum Thema gemacht zu haben?
Nein, überhaupt nicht. Also das war so, dass dieses Thema einfach dermaßen gedrängt hat, aufgeschrieben zu werden. Vielleicht noch viel stärker als jetzt beim Roman. Es war einfach das Thema, mit dem ich mich in den letzten Jahren beschäftigt habe, notgedrungen. Ich wurde gewissermaßen ja in diese Rolle hineingezwungen. Ich wünschte, es wäre nicht so gewesen. Aber als es dann so war, merkte ich eben, dass es ein Thema, das auch über mich selbst hinausgeht. Und das beschäftigt so viele Leute. Und das muss unbedingt auch ein größeres Publikum erreichen. Und es muss irgendwie diskutiert werden. Deswegen war es mir jetzt auch wichtig, auf meiner Lesereise durch Deutschland immer wieder Leute mit auf die Bühne zu holen, die die Problematik vor Ort veranschaulichen. Und das war es natürlich du in Oldenburg. Das war in Hamburg, hatte ich zum Beispiel ein sehr gutes Gespräch mit der Leiterin des Denkmalvereins, Christina Sassenscheid, die auch die ganze Problematik des Altbestandes in Hamburg und den Umgang damit sehr gut auch darstellen konnte. Und jetzt vor kurzem hatte ich ein Gespräch in Hannover mit einem Nachhaltigkeitsforscher, Konstantin Alexander, der sich selbst im Imbe-Zentrum einquartiert hat. Und das war damals in den 70er Jahren die größte Baustelle Europas, so die Stadt in der Stadt. Und er wollte einfach erfahren, wie es ist, dort zu leben und warum das so ein schlechtes Image hat und wie sich das eigentlich für die Bewohner darstellt. Und das war natürlich jedes Mal auch ein totaler Gewinn, weil es meinen Horizont erweitert hat, ganz persönlich, aber weil es, glaube ich, auch für das Publikum vor Ort total wichtig war, diesen lokalen Bezug herzustellen. Dann hat man einen direkten Anknüpfungspunkt zu dem Thema und dann bleibt es nicht so abstrakt.
Ist es denn so, dass auch nach Erscheinen des Buchs du entsprechende Reaktionen bekommen hast von Menschen, die sagen, Mensch, wir haben auch ein altes Haus und da hängt auch unser Herz dran und niemand macht was, also dieser, ich sage mal, auch politischer Einfluss, den du ja damit auch ausüben wolltest, dass darauf auch Reaktionen kommen?
Ganz viel. Also ganz viele Leser und Leserinnen kommen nach den Lesungen zu mir und erzählen mir die Geschichte ihres eigenen Hauses, dass sie gerettet haben oder dass sie nicht retten konnten. Das ist ein Thema, das sehr viele Leute beschäftigt, weil es ja auch sehr viel mit der eigenen Geschichte zu tun hat. Das Haus ist ja wie so eine Art Erinnerungsspeicher der ganzen Familiengeschichte. Deswegen schwingt da natürlich viel mehr mit als jetzt nur Stein und Holz und Glas. Es ist einfach doch etwas sehr Persönliches, fast wie so ein Familienmitglied, das eben die Zeiten überdauert hat und wo auch die ganze Familie, glaube ich, sehr viel Identität daraus schöpft oder so etwas schöpft wie im Übergeordneten vielleicht das vielleicht, was man mit Heimat verbindet. Ja? Also dieses Gefühl, irgendwo zu Hause zu sein, zugehörig zu sein, das schwingt ja alles mit bei dem Thema Haus oder alter Familienstammsitz. Das ist natürlich etwas, was die Leute sehr viel mehr mitnimmt und wo auch jeder dann irgendwie was dazu sagen kann. Und ich merke das auch immer bei den Leuten, die das nicht haben, dass die irgendwie sich nach so etwas sehnen, so was Gemeinschaftlichem irgendwie. Weil eine Familie ist natürlich irgendwie auch irgendwie ein merkwürdiges Konstrukt. Bei allen Unterschieden, die es gibt, fragt man sich ja manchmal, was verbindet mich eigentlich mit diesen komischen Leuten, mit denen ich da zusammenlebe. Und es sind natürlich auch die gemeinsamen Erinnerungen, die irgendwie so eine Familie ausmachen und die dann so manifest werden in diesen Häusern.
Jetzt kann man über die persönliche Erinnerung ja so eine gewisse Nostalgie auch haben und eben so ein Heimatgefühl entwickeln und ist sich dann vielleicht auch schnell einig mit Denkmalschützern, die dann grundsätzlich erstmal den Wert des Gebauten betonen. Und ja, natürlich tue ich das ja auch und sage auch, dann noch aus ökologischen Gründen, man sollte doch eher am Gebauten festhalten. Aber man hat ja die Gefahr vielleicht, dass man sich dann zu sehr einig ist in Kreisen, die gemeinsam sagen, ach Mensch, das schöne Alte, das darf nicht weggehen. Hattest du mal Streitgespräche mit Vertretern, die jetzt vor Ort gesagt haben, ja, also Nostalgie hin oder her, aber das bringt ja einfach manchmal nichts und Wohnraum brauchen wir sowieso etc.?
Ja, hatte ich. Allerdings hatte ich so zwei Begegnungen und die eine war nicht so produktiv. Das eine war, da hatte ich eine Lesung in Papenburg und das war eine meiner ersten Lesungen Und da war auch der Bauunternehmer im Publikum, der das Haus abgerissen hat von meinem Urgroßvater. Und das habe ich aber zu spät gesehen und bin deswegen viel weniger konfrontativ gewesen, als ich eigentlich dachte oder mir vorgenommen hatte. Und er kam hinterher auch noch auf mich zu. Dann hat er nochmal betont, dass er ja eigentlich sehr zufrieden ist mit dem, so wie es gelaufen ist. Er hat dieses Haus, dieses neue Haus gebaut, was unheimlich hässlich ist. Aber er hat halt alle Wohnungen sofort vermietet, obwohl der Mietpreis für das Dorf mit 8-9 Euro pro Quadratmeter recht hoch ist. Aber er hat dann nochmal gesagt, ja, alle, die da drin wohnen, sind zufrieden. Und dann habe ich nur gesagt, ja, dann ist ja alles gut. Und dann ist er gegangen. Und ein paar Monate später hatte ich dann aber eine Veranstaltung, wo ich das Gefühl hatte, so jetzt muss ich aber alles anders machen, weil das war irgendwie so, darf es nicht nochmal werden. Und da hatte ich mir vorgenommen, einige Politiker dort auch zur Rede zu stellen. Die habe ich auch eingeladen, Lokalpolitiker, und habe dann gesagt, ja, also war ich ein bisschen provokant und habe gesagt, naja, ich habe ja in Latein nicht so besonders viel aufgepasst, aber conservare kommt ja aus dem Lateinischen und heißt bewahren, erhalten. Die CDU ist ja eigentlich eine Partei, die dafür stehen müsste. Dann war die Ortsbürgermeisterin da von der CDU, habe gesagt, ja, warum hat das in diesem Fall denn nicht funktioniert? Und dann hat sie nochmal gesagt, ja, es gab keinen Denkmalschutz auf dem Gebäude, wir haben niemanden gefunden, der es erhalten wollte, außer dir, und da war es eben schon verkauft. Und dann habe ich gesagt, naja, ihr habt euch aber auch überhaupt nicht überregional darum gekümmert, sondern ihr habt halt nur in eurem kleinen Kreis geguckt und seid dann den Weg des geringsten Widerstandes gegangen. Und es gäbe genug Leute außerhalb dieser kleinen Orte, die bereit wären zu investieren in solche alten Gebäude, um sie zu erhalten. Und es gibt auch EU-Fördergelder. Es gibt spezielle Banken, die dort nochmal ganz andere Kredite geben als jetzt die Bank vor Ort. Und da haben sie dann auch schon zugegeben, ja, dass sie sich darum eben nicht gekümmert haben und dass sie auch kein richtiges Bewusstsein dafür hatten, welchen Wert diese Gebäude für das Dorf und für die Gemeinschaft an sich haben, als identitätsstiftende Bauwerke. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu großen Veränderungen führen wird, aber natürlich ist so ein Buch ein kleiner Baustein in einer größeren, vielleicht auch sehr langsam mahlenden Mühle.
Ja, wenn du Heimatgefühl ansprichst, manchmal wundere ich mich auch, wir haben ein Heimatministerium mit Bauen und Inneres und so weiter. Und da denke ich, das müsste ja die Aufgabe dieses Heimatministeriums sein, auch in der Stadt den Menschen ihre Heimat zu bewahren und dafür zu sorgen, dass sie nicht beliebig durch Eigenbedarfskündigungen, wie du es jetzt hier beschrieben hast, gekündigt werden oder vielleicht zumindest ab einem gewissen Alter davor geschützt sind. Und politisch ist mein Eindruck jetzt eher, ich meine, die ganze Enteignungsdebatte und Mietendeckel in Berlin, das geht nun gerade nicht von der CDU aus, sondern es hat eher so einen antikapitalistischen Impuls. Und okay, will ich jetzt gar nicht abwerten, aber also mir fehlt da was auf der anderen Seite. Aus einem bewahrenden Gefühl heraus zu schauen, wie können wir was für die Menschen in der Metropole tun, in den Metropolen tun, in den großen Städten tun, wo ja genauso eine Art von Verdrängung und von Vernichtung von Heimat stattfindet.
Naja, das Heimatministerium ist ja auch gleichzeitig das Bauministerium. Ich glaube, da sind im Haus zwei widerstrebende Kräfte am Wirken. Und ich glaube, dass Heimat auch meist als etwas sehr Abstraktes verstanden wird. Oder sagen wir mal so, in dem Moment, wo es irgendwie ökonomische Belange betrifft, ist die Heimat schnell nicht mehr so wichtig. Und in der Stadt ist es natürlich so, dass durch diese exorbitant gestiegenen Immobilienpreise einfach eine Welt entstanden ist, in der das Ökonomische alles andere vollkommen überlagert. Und das geht natürlich zu Lasten vieler Menschen. Wenn man sich jetzt Berlin anschaut, wo 85% der Einwohner Mieter sind, für die ist es eben so, bedeutet jetzt dieser Bauboom oder dieser Immobilienboom nicht unbedingt eine Verbesserung ihres Daseins. Natürlich insofern, als dass vielleicht die Wohnungen renoviert werden, aber das bedeutet für alle auch gleichzeitig steigende Mieten und Einschränkung in ihrem Lebensunterhalt, den sie ja weiter bestreiten müssen. Die Einkommen steigen ja nicht im gleichen Maße. Und da wird natürlich von Seiten der konservativen Parteien viel zu wenig gemacht. Und das wundert mich eigentlich, weil in Berlin, wenn man jetzt den Senat hier als konservative Partei erobern will, dann muss man natürlich irgendwie auf die Mieter zugehen und ihnen nicht das Gefühl geben, wir interessieren euch nicht für eure Belange.
Ja, apropos Berlin, wir sind hier im wunderschönen Café Bilderbuch in der Akazienstraße in Berlin-Schöneberg und das erklärt auch so ein kleines bisschen hier die Hintergrundgeräusche, in denen wir uns befinden in einem, ist das hier ein gentrifizierter Bezirk? Ganz Berlin ist gentrifiziert, ne? Aufwäschen überall,
ja.
Und also da kann jeder hier Geschichten von erzählen oder viele, die dann auch in ähnliche Richtungen gehen, vielleicht wie das, wovon du erzählt hast oder erzählst in dem Buch, in dem Teil mit Wohnung in der Stadt. Ja, vielleicht hat es auch mit dem Zustand der CDU in Berlin zu tun, dass es ihr hier nicht gelingt, das Sprachrohr zu sein für Menschen, die eigentlich vielleicht auf andere Arten und Weisen gerne sehen würden, wie man sich um den Erhalt ihrer Heimat auch kümmert und die vielleicht, ich meine, warum kommt das so gut an? Warum kommen Forderungen nach Enteignung so gut an? Das ist ja eine Reaktion auf Exzesse, die es gegeben hat und diese Exzesse im Zaum zu halten, das wäre ja eigentlich die Aufgabe der sozialen Marktwirtschaft und von daher, wir sind mitten in der Politik, aber das ist halt bei diesem Buch schlecht zu trennen.
Ich glaube, in Berlin oder was dieses Thema angeht, es werden nicht die Entwicklungen der letzten 20 Jahre berücksichtigt. Also Berlin hat halt einen Großteil seiner kommunalen Wohnungen verkauft und hat dadurch überhaupt keine Handhabe mehr, selber wohnungspolitisch zu gestalten. Und gleichzeitig ist es so, dass natürlich viel mehr private Großinvestoren auf den Markt gedrängt sind, und zwar global agierende Firmen. Und inzwischen angesichts der Niedrigzinspolitik Wohnraum ja auch zu einer Kapitalanlage geworden ist. Also man kommt ja inzwischen vollkommen ohne Mieter aus eigentlich. Man kann Wohnungen kaufen und die leer stehen lassen und es gibt trotzdem noch eine Rendite. Und das ist ja das Perverse. Und das ist eben auch eine Entwicklung, die solche Städte zerstören kann. Und dem muss man natürlich entgegenwirken. Und du hast ja in deinem Buch verbietet das Bauen praktisch in gewisser Weise auch auf diesen Exzess hingewiesen, dass man den vorhandenen Wohnraum ja einfach besser nutzen müsste und die Umverteilung besser organisieren müsste, denn Wohnraum ist ja eigentlich genug vorhanden und wäre auch für alle da. Man müsste ihn halt nur gerechter verteilen.
Ja, und da ist dieser Punkt, den du jetzt ansprichst mit der spekulativen Zweckentfremdung, kaufen, leer stehen lassen, aber irgendwann weiterverkaufen und allein dieser Gewinn, der reicht schon aus, da muss überhaupt keine Miete erzielt werden, ja, allein die Preissteigerung reicht aus. Das ist etwas, was eben jetzt noch total an Dynamik und Bedeutung gewonnen hat und wir bereiten gerade eine Neuauflage vor für das nächste Jahr, wo ich auch dann für ein neues Kapitel mich damit nochmal beschäftigt habe. Was ist der Unterschied zur Situation vor 5 Jahren? Der Unterschied ist, dass diese spekulativen Dinge noch stärker geworden sind und wir also noch mehr Wohnraum, der besteht, auch in Altbauten, vom Markt weggezogen wurden durch eben diejenigen, die das so als reines Anlageobjekt nehmen. Und es gibt ja dafür Lösungen, was man sieht in der Schweiz, die hatten dieses Volksbegehren, dass in touristischen Gemeinden ab einem bestimmten Anteil einfach keine Zweitwohnungen mehr erlaubt sind. Und dann kann man das einfach nicht machen. Und erstaunlicherweise fehlen sogar die Zahlen dazu. Wie viele Wohnungen sind es denn eigentlich, in denen faktisch, einmal im Jahr vielleicht noch jemand vorbeikommt und die hier dem Wohnraum entzogen wurden? Das kann einem keiner sagen. Das finde ich auch verrückt. Es wird für Neubau argumentiert, auch in Berlin ganz klar, mit dem Argument, Neubau nutzt. Aber wenn dann ein Neubau rauskommt, in dem keiner wohnt und wenn dadurch die Preise steigen und dann nebenan der Altbau auch noch Luxus modernisiert wird und auch dem Wohnraum entzogen wird, dann haben wir trotz Neubau hinterher weniger Wohnraum zur Verfügung. Und das ist natürlich totale Absurdität, die zeigt, dass die Frage, wie verfügbar der Wohnraum ist, nicht direkt zu tun hat mit der Frage, wie viel neu gebaut wird, sondern es darauf ankommt, ja natürlich auch aufs Eigentum und wer will diese Flächen für welchen Zweck nutzen. Und ich denke, das, was du beschreibst in dem Buch, ist jetzt eher, dass dann auch einzelne Private natürlich die Gelegenheit Gelegenheit für sich nutzen und da dann profitieren.
Genau, ja. Also das ist in meinem Fall, war es jetzt kein global agierender Investor, der mich aus seiner Wohnung gedrängt hat, sondern es war ein ganz normaler, einzelner Wohnungseigentümer, ein Vermieter, wie es sie in Deutschland eigentlich hauptsächlich gibt, würde ich mal sagen, der dann Eigenbedarf für seinen Sohn angemeldet hat und ich aber berechtigte Zweifel daran hatte, dass das tatsächlich vorliegt, weil es gab sehr viele Widersprüche und ich natürlich dann auch das verstehen konnte, wenn es eben so war. Der Sohn hatte behauptet, er hätte Familie und müsste jetzt in eine größere Wohnung. Da habe ich gesagt, das kann ich nachvollziehen, auch wenn es mir natürlich schwerfällt, hier auszuziehen, weil ich wusste, ich werde in Kreuzberg für den Preis keine Wohnung mehr finden. Was ich nicht wusste, war, dass ich in Kreuzberg überhaupt keine Wohnung mehr finden würde, weil die Preise inzwischen sich fast verdreifacht hatten und ich einfach als Freiberufler da überhaupt keine Chance mehr hatte. Und gleichzeitig habe ich dann versucht, eben nachzuweisen, dass diese Eigenbedarfskündigung falsch ist und dass die Begründung dafür nicht richtig ist. Und habe dann dem Sohn nachgestellt, auch wenn ich dann nicht zu einem Ergebnis gekommen bin. Letzten Endes war es dann aber so, dass nicht er eingezogen ist, sondern sein Bruder, der eigentlich, glaube ich, keine Notlage hatte. Aber wenigstens ist sozusagen die Begründung doch da gewesen, dass es innerhalb der Familie geblieben ist und die Wohnung nicht, wie ich gedacht habe, teuer verkauft wurde oder teuer neu vermietet wurde. Trotzdem, es zeigt halt diese Mechanismen irgendwie, die da am Wirken sind und wo sehr viele Leute eine Eigenbedarfkündigung kriegen und aus ihrer Nachbarschaft gedrängt werden, aus ihrer Heimat, aus dem, was sie sich vielleicht in den letzten 10, 20 Jahren auch selber sozial erarbeitet haben. Und dieser soziale Aspekt und dieser Wert, auch Gemeinschaft zu schaffen, der wird in dieser ganzen Diskussion um Rentabilität und Ökonomie natürlich vollkommen außen vor gelassen. Da wird es eben so getan, als ob Städte auch Spekulationsobjekte sind, von denen letzten Endes alle profitieren, aber es stimmt eben nicht. Also viele verlieren und werden rausgedrängt, an den Rand gedrängt oder vielleicht ganz rausgedrängt aus der Stadt.
Ja, um jetzt mal rein rhetorisch die Gegenposition einzunehmen, was sagt dann jemand von den Marktliberalen, der sagt, ja, Moment, aber dann kannst du ja selber Eigentum erwerben und dann kaufst du halt was und dann kann dich auch keiner mehr verdrängen und dann ist das doch eigentlich die Lösung für dich, oder?
Ja, das Problem ist natürlich, dass man gar keinen Kredit mehr bekommt. Also die Preise sind ja so hoch, dass man eben einen sehr hohen Eigenkapitalanteil zur Verfügung haben müsste, um das überhaupt sich leisten zu können. Und was ältere Leute angeht, ist es natürlich so, dass die überhaupt gar nicht mehr kreditfähig sind, weil die Laufzeiten ja wieder überhaupt nicht mehr gegeben sind. Es gab tatsächlich mal eine sehr gute Reportage zu den deutschen Wohnen, wo auch die Vermieter und die Mieter beide gleichen Raum bekommen haben und dann hat ein Manager von der Deutschen Wohnen gesagt, naja, er hat seinen Mietern geraten, doch selber Aktien der Deutschen Wohnen zu erwerben, dann würden sie ja sozusagen das, was sie an mehr Miete zahlen, ja in gewisser Weise auch wieder reinkriegen, was natürlich ein bisschen pervers ist. Das heißt, man zahlt nicht nur mehr Miete, sondern muss dann auch noch in sein eigenes, in das Unternehmen investieren, das dafür sorgt, dass sie mehr Miete zahlen. Und in dem Fall wurden dann eben auch die Mieter befragt, eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern, die gesagt hat, also ich muss jeden Cent umdrehen, ich habe überhaupt kein Geld, um noch mehr Aktien zu kaufen. Also da fehlen einfach die Mittel, um das wieder aufzufangen, was an Mietsteigerung verloren geht. Ja. Und das Perverse ist natürlich jetzt auch, wo wir darüber gesprochen haben, Mietendeckel in Berlin ist ja eigentlich eine Sache, die den Mietern zugutekommen soll, ja, dass es jetzt erstmal keine Mietsteigerung mehr geben wird. Aber das Problem ist natürlich, wie du selbst gesagt hast, also von Investorenseite wird es natürlich so sein, es wird natürlich weiterhin gebaut werden und auch wenn die Neubauten davon ausgenommen sind, von diesem Mietendeckel, wird wahrscheinlich weniger in Mietwohnungen investiert werden, sondern mehr in Eigentumswohnungen, weil man da natürlich eine sichere Anlage hat als jetzt im Mieterbereich. Insofern ist das, was gerade in Berlin passiert, was eigentlich richtig und notwendig ist, doch kontraproduktiv oder könnte so sein.
Ja, ich habe eher auch die Sorge, wenn es jetzt um diese Enteignungsdebatte geht, dass dann möglicherweise, so wie vor kurzem, für enorm hohe Beträge Wohnungen wieder zurückgekauft werden, wieder zu städtischen Gesellschaften gehören, aber Mit welcher Sicherheit denn? Also wer sagt uns denn, dass nicht in 20, 30 Jahren die nächste, übernächste Generation, die dann vielleicht gerade wieder marktliberal durchtränkt ist, sagt, hey, lasst uns wieder diese Wohnung verkaufen. Am besten dann, wenn die Preise wieder niedrig sind, ja, wenn es schön wenig bringt. Und da fehlt mir die Sicherheit in einer anderen Konstruktion, die uns das Vertrauen geben kann, dass so eine Art von Rückkauf überhaupt Sinn macht. Und jetzt überteuert zum X-fachen das zurückzukaufen ohne eine Sicherheit, das leuchtet mir überhaupt nicht.
Naja, bei dieser Enteignungsdebatte ist es ja so, dass die Wohnungen, die wieder in den kommunalen Bestand zurückgeführt werden sollen, zum Teil genossenschaftlich organisiert werden sollen. Und das ist, glaube ich, der richtige Ansatz, weil dann ist es eben so, dass diese Wohnungen oder die Häuser eben nicht nur der Stadt gehören, sondern auch den Mietern selber, die natürlich ein Interesse daran haben, dass es möglichst langfristig auch in dieser Form erhalten bleibt. Und ich glaube auch, dass dieses genossenschaftliche Modell überhaupt die einzige Möglichkeit ist, langfristig für einkommensschwache Schichten in den Städten bleiben zu können. Und auch eben das, was ich sagte, diesen Wert des Sozialen und der Gemeinschaft zu erhalten. Weil nur so ist garantiert, dass diese Strukturen bestehen bleiben. Alles andere wird immer wieder diesen ökonomischen Zyklen, wie du sagst, unterworfen sein. Und je nach Haushaltslage wird dann entschieden, das wird wieder verkauft oder zurückerworben. Und das ist natürlich überhaupt nicht nachhaltig.
Also das würde ich mir wünschen, dass dieser Teil der Enteignungsdebatte, was passiert danach, dass das ein bisschen klarer eigentlich ausdiskutiert wird, welche Wohnungen werden in welcher Art und Weise verwaltet und welcher Teil wird genossenschaftlich sein oder kann man dann mit einem Erbbaurecht noch zusätzlich Sicherungen einbauen und dann denke ich genauso, dass dann etwa eine Genossenschaft, die eine gute Lösung sein kann. Ich meine, hier, es ist ja in regional in Deutschland sehr unterschiedlich. In manchen Gegenden zucken alle zusammen. Gut, wir sind hier in Berlin, ja, da hat man so. Aber es gibt ja auch hier die tolle Tradition von den alten Wohnungsbaugenossenschaften. Und in der Schweiz ist es halt total normal, dass alles genossenschaftlich oder sehr viel organisiert ist. Und von daher, klar, dann sind dann auch andere Aufgaben, die auf solche Wohnungsunternehmen warten. Also auch da ist ja die Frage, wie wird denn der Wohnraum genutzt und reicht er denn aus? Und da sind die Schweizer, habe ich jetzt vor kurzem erst gesehen, entdeckt, gelesen, dass die sehr viele Wohnungsgenossenschaften dort ganz klar darauf achten, wer wohnt denn auf wie viel Fläche? Und dann wird das halt erhoben und das, wenn jetzt jemand auf, die Kinder ziehen aus, ja, und jemand wohnt dort noch, dann heißt es jetzt nicht, dass der unbedingt ausziehen muss, aber vielleicht muss er dann einen Tick mehr Miete zahlen, wenn er sagt, ich will mir das weiter leisten. Also überhaupt ein Bewusstsein als allerersten Schritt dafür, dass Wohnraum nicht nur Privatsache ist, sondern dass es auch die Frage ist, wie viel Wohnraum, wie viel Menschen zur Verfügung steht. Und das ließe sich eigentlich in so einem genossenschaftlichen Modell besser umsetzen, diese Art von gegenseitiger Verantwortung als momentan. Und so müssen wir nur darauf hoffen, dass wir selber Glück haben am Wohnungsmarkt oder schauen, wie wir uns alle wehren gegen die Missstände, die es da am Markt gibt.
Ja, also klar, also das ist natürlich so, dass eine Genossenschaft dann auch diese Umverteilung viel besser organisieren kann, gerade was Wohnungstausch angeht. Ich glaube, was sich auch viele wünschen würden, ne? Die Älteren, die auch mit einer 5-Zimmer-Wohnung, in der sie vielleicht alleine wohnen, inzwischen vollkommen überfordert sind und umgekehrt eine Familie, die mit 3 Kindern irgendwie auf 2 oder 3 Zimmern zusammenlebt, die sehen sich natürlich nach was Größerem und in einer Genossenschaft ist es natürlich viel einfacher, ohne eine Preissteigerung umzuziehen und dann eben auch diesen Wechsel zu organisieren. Und so ist es eben auch, und so war es ja eben auch bei meiner Wohnungssuche, hing ich letzten Endes vom Glück ab, in Berlin eine Wohnung zu finden. Ich war 11 Monate auf Wohnungssuche und das beschreibe ich ja eben in diesem Buch auch, wie absurd das war, sich da immer wieder diesen Markt auszusetzen, also fast wie so eine Bewerbungsrunde und so ein permanentes Scheitern eigentlich, immer dieses Gefühl zu haben, nicht gewollt zu sein und diese Demütigung zu erfahren. Das ist natürlich, irgendwann war ich natürlich so, dass ich dachte, ja, wo kann ich denn überhaupt noch hin? Also, und das ist natürlich eine Frage, die unheimlich demoralisierend ist. Und ich glaube, das betrifft sehr viele Menschen inzwischen in den Städten, in denen wir solche Preissteigerungen erleben. Und das ist natürlich etwas, was sehr schädlich ist, weil es dann irgendwie so die Vision für ein besseres Leben fehlt. dann konzentriert man sich irgendwann nur noch auf das, was überhaupt möglich ist. Also nicht mehr diese Frage, wie wollen wir wohnen, sondern was kann ich mir noch leisten? Und das finde ich sehr schade, weil es nimmt einem so viele Möglichkeiten auch im Denken, wenn einem dieser Freiraum fehlt.
Ja, für dich ist es in diesem Fall erstmal gut ausgegangen und dann wünsche ich das auch allen, die hier zugehört haben. Und danke für das Gespräch.
Danke dir.
Wahrheit beginnt zu zweit. Die Gesprächsreihe des Blogs verbietet das Bauen.